Heute geht es um Schutzkonzepte im Sport, Crowdfunding und Fördermittel. Wie das alles zusammenpasst? Ja, das erfährst du gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, dein Podcast über alles, was die Vereinswelt bewegt. Wie gewohnt sind auch heute wieder Pascal und Martin deine Gastgeber. Die Folge zum Thema Safe Sport, also Folge 113, welche wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, ist auf ein gutes Echo gestoßen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass dieses wichtige Thema von euch gut angenommen wurde. Wer da noch nicht reingehört hat, ja, der kann das jetzt gerne machen, weil auf einiges, was wir heute besprechen, da schon eingezahlt ist und wir entsprechend darauf auch Bezug nehmen wollen.
Ja, wir haben da in dieser Episode zum Beispiel über die drei Formen von Gewalt im Sport gesprochen, und zwar von körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt und sexualisierter Gewalt. Und auch über die Grundmaßnahmen, was man machen kann, nämlich zum Beispiel ein Schutzkonzept entwickeln, wenn man das vermeiden möchte. Es geht also weiterhin um das Thema Kinderschutz und auch über eine praktische Umsetzung. Und genau über diese, nämlich die praktische Umsetzung und auch finanzielle Förderung, darüber möchten wir heute sprechen. So, und da freut's mich direkt, weil dafür haben wir gleich die doppelte professionelle Unterstützung hier bei uns im Podcast. Die eine ist wahnsinnig vielfältig im Vereinsumfeld und ich würde sagen umtriebig und versucht dort Sachen zu verändern und auch anzupacken. Denn neben ihrer Referententätigkeit beim Landessportbund NRW im Bereich Safe Sport unterstützt sie Clubtalent beim Thema Hauptamt und arbeitet noch als sportliche Leiterin und Trainerin beim ESV Olympia Köln. Und dazu sitzt sie auch noch im Vorstand des Vereins Equaletics. Und um diesen wird es heute auch gehen. Von daher, herzlich willkommen bei uns im Podcast an Lisa Steffni.
Hallo zusammen.
Ja, und Person Nummer 2 gehört ebenfalls zum erweiterten Team von Equaletics, arbeitet im Coaching der Projekte bei Fairplay und ist intensiv in die ehrenamtliche Arbeit in ihrem Fußballverein eingebunden. Herzlich willkommen im Podcast, Antje Blumhagen.
Hallo zusammen in die Runde.
Ja, und weil wir gerade schon über Fairplay gesprochen haben, wir werden heute im Gespräch auch das Thema Crowdfunding nochmal ein bisschen ansprechen. Wir haben aber mit Fairplay auch schon über Crowdfunding als Lösung gesprochen. Dafür haben wir auch einen eigenen Podcast aufgenommen, sehr detailliert mit vielen, vielen Informationen. Wenn dich das also nochmal näher interessiert und du nochmal mehr hören möchtest als in dieser Folge, dann ist die Folge 105 für dich genau die richtige.
Ja, und dann starten wir doch ganz gerne mal mit unserem kleinen Interview oder Gespräch hier. Und wir haben jetzt gerade schon zweimal den Bereich bzw. den Verein eigentlich Equaletics gehört und das Ganze erwähnt. Equaletics übersetzt bedeutet, ja, Gleichmacherei oder zumindest sowas in die Richtung. Aber da kann jemand viel, viel besser drüber sprechen. Und deswegen die erste Frage an Lisa. Wir wollen von dir mal wissen, was ist das eigentlich für ein Verein und was war deine Motivation, diesen Verein zu gründen und was machst du da eigentlich?
Genau, also Equaletics ist ein Verein, der sich ganz kurz gesagt damit auseinandersetzt, mehr Chancengerechtigkeit im Sport zu schaffen. Und den Verein gibt es mittlerweile seit fast 4 Jahren, also Ende 2020 haben wir ihn gegründet. Das waren ein Haufen Freunde und Freundinnen während der Corona-Pandemie. Und wir haben alle im Master gemeinsam internationale Sportpolitik und Sportentwicklung studiert. Und da haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt mit der Frage, ist Sport tatsächlich fair, was ja immer sehr gerne proklamiert wird. Und wenn man im Sportverein reingeht und als marginalisierte Gruppe im Sport tätig ist, sei es eben als Mensch mit Behinderung, sei es als Frau oder, merkt man ganz schnell, ah ja, das mit Sport ist fair, klingt immer ganz gut, ist aber eher eine Illusion, wenn man ganz ehrlich ist. Und genau daher haben wir den Verein gegründet und haben einmal politische Arbeit, Forschungsarbeit, aber auch ganz konkrete Projekte, unter anderem eben den Fördertopf, über den wir heute reden, und haben dann versucht, versuchen immer noch im Kleinen und Großen, ja, ein bisschen Veränderung in den Sport zu bringen.
Sehr gut. Und dann der Blick direkt auf Antje. Wie bist du denn zu dem Verein gekommen und was motiviert dich an dem Thema?
Ich bin ja über 3 Ecken eigentlich zum Verein gekommen. Über eine gemeinsame Freundin von Lisa und mir, die mich damals zur Gründung des Vereins darauf aufmerksam gemacht hat, dass da ein Team von sehr engagierten und motivierten Studenten und Studentinnen was vorhaben im Sport, da auch was zu ändern, weiterzuentwickeln. Und bin dann eigentlich am Ende des Tages über Fairplay auch mit Lisa zusammengekommen. Und daraus hat sich dann die Idee ergeben, dass wir auch zum Thema Kinder- und Jugendschutz etwas bewegen möchten im Sport und da auf der Suche nach einem Förderpartner für Crowdfunding-Projekte, für Vereine sind, die sich dem Thema aktiv widmen möchten und da in ihrem Verein etwas bewegen möchten.
Ja, vielleicht hake ich da gleich mal ein. Also wir hatten ja schon im Vorgespräch gesprochen und habe ich euch ja erzählt, dass wir ja selber eine Grundlagenfolge ja aufgenommen haben und für uns persönlich war so die Aufnahme nicht ganz leicht an der Stelle. Darauf sagtet ihr dann zu mir, ihr redet eigentlich ganz gerne über das Thema. Jetzt natürlich mal die Frage gleich zurück, wie muss man das denn verstehen? Also vielleicht auch für den Verein oder für denjenigen, der zuhört, ist vielleicht erstmal eine interessante Aussage.
Genau, also ich hatte tatsächlich, mein erster Zugang zu dem Thema war auch eher ein relativ schwerer Zugang, weil es bei mir im Fall oder bei mir im Verein einen Fall gab, wo der Physiotherapeut sein Amt missbraucht hat und Untersuchungen durchgeführt hat an Spielerinnen, die er nicht hätte machen dürfen. Und ich wurde damals zu dem Thema angesprochen von einer Mitspielerin, die eben betroffen war. Und für mich war das so, ich wollte ihr unbedingt helfen, aber ich hatte gar keine Ahnung von dem Thema. Und wusste auch gar nicht, was mache ich richtig. So, und dann haben wir und meine damaligen Trainer nach Besten und Gewissen versucht zu unterstützen, aber es war definitiv nicht der Idealfall. Und habe dann eben mit einer Zeit lang, also habe mich danach intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, so, hey, das Thema ist gar nicht so schwer und es geht halt nicht immer nur um Missbrauch oder um Gewaltformen, sondern es hat eben auch ganz viele coole Facetten, zum Beispiel, wenn es um die Qualität von Trainer und Trainerinnen geht, wenn es um Empathie geht, wie gehen wir miteinander im Verein um, wie schaffen wir eine Kultur, in der sich alle wohlfühlen. Das sind sehr positive Themen, das sind Themen, wie macht es mir als ehrenamtliche Person, als hauptamtliche Person oder als aktives Mitglied mehr Spaß im Verein zu arbeiten. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann ist die Arbeit eben mit dem Thema deutlich weniger schwer, sondern man kann sich eher auf diese positiven Sachen konzentrieren. Und das versuche ich eben ganz oft den Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch mitzugeben, dass man eben nicht nur sich auf das Negative konzentriert, sondern einfach das Potenzial, was das Thema hat.
Hat dir dann vielleicht auch gleich mal für dich die Frage, siehst du das dann genauso oder gibt es da vielleicht noch andere Aspekte, die wir da beleuchten müssen?
Sie hat da schon sehr viele wichtige Themen und Aspekte angesprochen und ich kenne es auch aus meinem eigenen Verein, einem Fußballverein hier in Köln, wo wir das Thema auf jeden Fall sehr ernst nehmen und da uns auch überlegen, was können wir da auch präventiv an Maßnahmen umsetzen, um es eben auch gar nicht erst zu einem negativ behafteten Thema im Verein werden zu lassen und da auch ganz transparent und proaktiv entsprechende Materialien, entsprechende Kommunikationen ins Leben zu rufen, dass alle im Verein auch Bescheid wissen, dass wenn irgendwelche Situationen sind, die jemandem komisch vorkommen, sei es in der Jugend, sei es aber auch genauso im Seniorenbereich, dass man da dann auch einfach weiß, wen man ansprechen kann, wie so der Ablauf ist.
Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Information auch, ne? Dieses ganze Präventivarbeiten und Menschen informieren, das ist schon mal der erste Schritt und die erste Schwelle und das haben wir ja auch versucht mit unserer Basis-Episode zu dem Thema zu machen. Es ist aber damit ja nicht getan. Wir müssen ja die Menschen auch vor den Dingen schützen, die da, du hast es gerade beschrieben, die passieren können, Lisa, im Verein. Und du hast ja auch selber ganz, ganz viele Rollen und Positionen inne, ne? Also du bist selber ja irgendwie ehrenamtlich tätig. Gleichzeitig bist du aber auch als Referentin ja in diesem Bereich Safe Sport und damit auch irgendwie Prävention vor Gewalt im Verband tätig. Unterstützt damit ja auch die Vereine schlussendlich in der Entwicklung von Schutzkonzepten beziehungsweise berätst Vereine, gibst Informationen raus, all sowas. Vielleicht beschreibst du mal kurz deine Rolle, also jetzt deine Referententätigkeit im Hauptberuf Nummer 1.
Genau, also ich bin auf Honorar tätig beim Landessportbund NRW für das Thema PSG, also Prävention sexualisierter Gewalt, zuständig und gebe dort verschiedene Vorträge, sei es zum Beispiel diese Kurz- und Gut-Seminare. Das sind Seminare, die ungefähr 3 Stunden dauern und so eine Art Erstsensibilisierung zu dem Thema sind, sei es eben für Mitarbeitende im Verein, sei es für Mitglieder, für TrainerInnen, da ist die Zielgruppe immer ein bisschen unterschiedlich und begleite Vereine eben auch bei Risikoanalysen im Verein.
Okay, das heißt, Risikoanalyse kennen wir auch schon aus unserer ersten Folge, wo ich quasi durchgehe, was ist eigentlich im Verein die Situation, wo könnten Situationen auftauchen, die es sich lohnt, nochmal genauer sich anzuschauen. Und Wie geht's dann weiter? Also ich bin jetzt ein Verein und kontaktiere dich. Wir gucken zusammen drauf und was machen wir dann als erstes?
Genau, also in der Regel kontaktiert ihr tatsächlich nicht mich persönlich, sondern euren zuständigen Landessportbund und der wiederum sucht dann entsprechende Referenten und Referentinnen für das Thema. Und ganz oft fangen Vereine erstmal eben mit diesem kurzen Gut an, also so eine Erstsensibilisierung, um so eine Art Grundwissen zu schaffen. Und das ist uns immer auch wichtig, dass wir so ein gemeinsames Vokabular haben. Mittlerweile spricht man ja auch weniger über sexualisierte Gewalt, sondern mehr über interpersonelle Gewalt. Bedeutet, dass man eben dort verschiedene Gewaltformen vereint hat. Das ist körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, sexualisierte Gewalt und teilweise eben spricht man auch noch von Vernachlässigung. Und wenn man da erstmal so einen Grundkonsens geschafft hat und weiß, dass alle Personen über das Gleiche reden, dann geht es Richtung Schutzkonzept. Ein Schutzkonzept hast du ja gerade schon beschrieben, wo es eben genau darum geht, wie arbeiten wir bei uns im Verein, wie sind wir aufgestellt, welche Kultur haben wir, welche Strukturen haben wir, welche Infrastruktur haben wir, welche Besonderheiten bringen unsere Sportarten mit, sodass man da wirklich mal intensiv mit reinschaut. Und im letzten Schritt geht es dann darum, ein Schutzkonzept zu erstellen, wo wirklich alles zusammengefasst wird. Das ist wirklich so ein umfangreicher Leitfaden für den Verein. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Wie ist das in der Satzung verankert? Wie ist das zum Beispiel bei dem Thema Personalgespräche mit drin, im Umgang mit den Mitgliedern, wer sind die Ansprechpersonen, also wirklich das Thema von A bis Z, dass man versucht, möglichst viele Eventualitäten in diesem Leitfaden abzudecken.
Das bedeutet aber auch, man muss schon ein bisschen Ausdauer für das Thema haben. Also das ist nicht so an einem Nachmittag gemacht, sondern ist schon ein längerer Prozess, auf den man sich als Verein auch einlassen muss, richtig?
Das Schlimme bei dem Thema ist ja, das Schutzkonzept hat man in Anführungszeichen schneller erstellt, aber dann geht es ja darum, das Thema auch mit Leben zu füllen. Und das ist das, wofür, das ist kein Sprint, das ist eher ein Marathon, weil es einfach eine Aufgabe ist, die jeden Tag im Verein wichtig wird. Sei es eben aufmerksam zu sein, sei es eben einen entsprechenden Umgang in dem Verein zu schaffen, immer wieder Dinge zu hinterfragen. Das ist auch mal unbequem, dann ist man vielleicht auch nicht immer die beliebteste Person im Verein, aber es ist eben super wichtig. Und das ist vor allem das Anstrengende. Das Schutzkonzept haben wir in der Regel, je nachdem, wie viel Zeit der Verein hat, in einem halben Jahr ist das meistens durch, inklusive Feedbackschleifen und dann nochmal Veröffentlichung.
Und wenn du jetzt mit Vereinen in so einem Prozess drinsteckst und zusammenarbeitest, empfiehlst du dann auch, dass es dort eine Ansprechperson gibt, also so einen Beauftragten für PSG zum Beispiel? Oder wie gehst du da vor? Oder was rätst du Vereinen?
Genau, in NRW orientieren wir uns an das Qualitätsbündnis. Das Qualitätsbündnis, das ist eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, wo 10 Kriterien festgelegt sind, die die Vereine sozusagen erfüllen müssen, um so einen guten Standard sozusagen in dem Thema zu erfüllen. Und dazu gehört unter anderem eben die Benennung von Ansprechpersonen. Und was ich Vereinen empfehlen würde, also es ist cool, wenn man eine Person findet, das ist schon mal so der erste Schritt. Im Idealfall hat man aber mindestens 2 Personen, im Idealfall auch, dass die verschiedene Merkmale mitbringen, beispielsweise männlich und weibliche Personen oder verschiedene Altersstrukturen, sodass ich auch Personen habe, die von einer möglichst großen Bandbreite von Mitgliedern auch angesprochen werden möchte. Oder also wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind und das möchte eine Person ansprechen, die spricht vielleicht eher eine junge Person an und nicht unbedingt eine Person, die vielleicht schon ein gewisses Alter erreicht hat, sodass man da eben schaut, dass man da möglichst viel abdeckt. Und wenn man besonders gut aufgestellt als Verein, ist es zum Beispiel cool, wenn man noch JugendsprecherInnen mit dabei hat. Das heißt, vielleicht auch schon so Erstsensibilisierung von jungen Personen hat, die als so eine erste Ansprechperson fungieren können, die dann wiederum an die Erwachsenen sich wenden. Das ist so eigentlich mit der Idealzustand.
Okay, also so ein bisschen noch die Hemmnisse abbauen, dass jemand sich öffnet für was auch immer passiert ist im Verein.
Genau, im Idealfall haben alle Personen im Verein so eine Grundsensibilisierung und wissen, wie sind die Strukturen oder die Prozesse bei uns im Verein, wenn ich was mitbekomme oder wenn sich jemand an mich wendet. Bei mir war es ja auch als aktive Spielerin, dass sich eben eine Mitspielerin an mich gewendet hat. An wen kann ich mich weiterwenden? Das ist so das Wichtigste. Und dass jede Person eben so eine Grundsensibilisierung hat und dann haben wir nochmal die Ansprechpersonen, die dann das Detailwissen haben und wissen, okay, welchen Prozess stoße ich dann bei welchem Fall an?
Ja, Antje, dann bringe ich dich vielleicht mal ganz kurz ins Spiel. Du bist ja selber auch in einem Fußballverein tätig, haben wir ja gehört. Habt ihr denn selber ein Schutzkonzept bei euch im Verein?
Ja, genau, das haben wir. Wir haben auch 2 Ansprechpersonen auch auf der Homepage kommuniziert, an die sich gewendet werden kann, wenn man etwas mitbekommen hat, wenn man vielleicht selber betroffen ist, und auch darüber hinaus weiterführende Links und Informationen, an welche Stellen man sich auch wenden kann, wie den Kinderschutzbund, unseren Fußballverband, den FVM und weitere Anlaufstellen.
Jetzt hast du ja gerade schon die Ansprechperson genannt. Das ist ja jetzt aber nur ein Teil von einem Schutzkonzept. Was ist denn bei euch noch ein entscheidendes Element oder ein, sag ich mal, wesentliches Element, was du für besonders wichtig erachtest von eurem Schutzkonzept, was ihr bei euch umsetzt?
Ja, also bevor ich da ins Detail gehe, da bin ich nicht die Ansprechperson bei mir im Verein. Da habe ich andere Themen, deswegen kann ich da gar nicht genaueres zu sagen.
Das ist aber an der Stelle auch vollkommen in Ordnung. Ich spiele den Ball direkt mal zu Lisa wieder zurück. Jetzt hast du natürlich diesen Background. Dein Verein muss ein Schutzkonzept haben. Bitte enttäusch uns nicht.
Mein Verein hat tatsächlich ein Schutzkonzept. Das war auch schon vor meiner Zeit. Also ich bin seit mittlerweile fast 2 Jahren bei meinem Verein und die haben vorher schon sehr intensiv sich damit auseinandergesetzt. Wir haben auch 2 Ansprechpersonen zu dem Thema, die sich eben in dem Thema weiterqualifiziert haben. Also bei uns findet das Bestand und wird Antje ganz klein bisschen rüffeln, in Anführungszeichen, weil jedes Mitglied, im Idealfall ist das Schutzkonzept so gut konzipiert oder so gut kommuniziert, dass alle Vereine eben so ein, oder alle Vereinsmitglieder einen Background haben zu dem Thema und nicht sagen, das ist nicht meine Zuständigkeit. Aber es ist schon mal super cool, dass der Verein es hat und ich glaube, da wird Antje nicht nochmal passieren, dass sie da keine Antwort drauf hat.
Also darf ich noch eine Sache ergänzen dazu, bevor ich diesen Rüffel selbstverständlich annehme, Lisa, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist ja Teil des Konzepts auf jeden Fall, dass wir natürlich erweiterte Führungszeugnisse benötigen und von unseren Trainern und Trainerinnen unseren Verhaltenskodex unterschreiben lassen. Zudem hatten wir jetzt im dieser Saison, sprich 24 und 23, Präventionsschulungen mit unseren TrainerInnen. Vielleicht fällt der Rüffel jetzt ein bisschen kleiner aus, Lisa.
Definitiv.
Sehr gut. Dann sind wir doch beruhigt. Vielleicht weißt du aber trotzdem als Anschlussfrage, Antje, an dich, wie viele Personen bzw. welche Personen waren denn bei dir im Verein an dieser Erstellung beteiligt? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ich gehe davon aus, dass das 3 bis 4 waren, also unsere Jugendleitung, Teile des Vorstandes, die auf jeden Fall aktiv bei der Konzeption mit dabei sein oder mit dabei waren und dann auch das abgesegnet haben und auch Teile des Trainerteams.
Okay, und jetzt an Lisa den Ball zurück. Würdest du sagen, dass das eine gute Größe ist oder was wäre deine Empfehlung, wenn ich mich jetzt als Verein auf den Weg mache? Wie viele Personen sollte ich involvieren und wer muss auf jeden Fall mit dabei sein?
Schwer zu beantworten. Tatsächlich sind wir meistens froh, wenn überhaupt einzelne Personen das Thema im Verein vorantreiben und jede Person, die sich damit beschäftigt, ist eine gute Person und eine gute Größe. Umso mehr Personen involviert sind, umso umfangreicher wird natürlich das Bild. Also es ist cool, wenn man zum Beispiel die Risikoanalysen mit verschiedenen Personengruppen macht, dass ich Eltern mit dabei habe, dass ich aktive Mitglieder in verschiedenen Altersstufen mit dabei habe, dass ich TrainerInnen, Ehrenamtliche, wer auch immer sonst noch im Verein aktiv ist, dass ich halt alle mit involviere. Das ist so der Idealzustand. In der Praxis ist es leider nicht immer so der Fall, aus verschiedenen Gründen. Aber wir merken immer wieder, dass wir immer Scheuklappen aufhaben. So, wir sehen immer unsere Perspektive. Und wenn ich mich vielleicht im Verein wohlfühle und sicher fühle, bedeutet das nicht, dass das für alle Personengruppen so der Fall ist. Vielleicht bin ich auch selber das Problem und merke es gar nicht.
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ja einen externen Dritten da. Du hast es ja gerade schon gesagt, Risikoanalyse. Wir haben Scheuklappen auf. Wir brauchen unterschiedliche Gruppen auch, die Probleme unterschiedlich analysieren. Dann gehen wir jetzt mal in deine Sicht rein. Du hast ja jetzt auch schon einiges an Schutzkonzepten gesehen. Du berätst ja auch sehr viel. Du hast also auch schon ein paar Vereine von innen natürlich beleuchtet, auch unterschiedliche Sportarten. Und vielleicht kannst du mal so 1 oder 2 Beispiele nennen, wo du in der Risikoanalyse gesehen hast, das sind so Sachen, das ist ein Risiko, aber die werden eigentlich im Verein gerne übersehen, weil da einfach keiner dran denkt. Ich hast du da ja was Schönes mitgebracht.
Wir machen tatsächlich in den Risikoanalysen immer ein Spiel, in Anführungszeichen, wo wir verschiedene Beispiele mitbringen, die es ganz oft im Verein gibt, also so Fallbeispiele. Und dann sollen die Personen für sich bewerten, ist das sexualisierte Gewalt, ja oder nein. Sexualisierte Gewalt klingt immer schon sehr, sehr groß. Vielleicht ist es eher so, gibt dieses Beispiel mir ein schlechtes Bauchgefühl oder sollte ich da zumindest mal ein bisschen aufmerksam sein? Und das fängt dann zum Beispiel damit an, sei es irgendwelche anzüglichen Kommentare, die erwachsene Trainer zu jungen Spielerinnen sagen, oder beispielsweise eine Mitte 20-jährige Jugendleiterin geht mit einem minderjährigen Spieler ins Kino. Ist das verwerflich, ja oder nein? Das sind Beispiele, da gibt es kein richtig oder falsch, aber die Leute haben da teilweise immer sind sehr gefestigt in ihrer Meinung. Und wenn wir dann die verschiedenen Szenarien durchgehen und sagen so, hey, guck mal, beispielsweise eben der Kinobesuch. Was ist denn ein Grund dafür? Warum sollte ich denn mit einem einzelnen Spieler oder einer einzelnen Spielerin ins Kino gehen? Ja, eine Wette. Ist okay, aber wir lernen als TrainerInnen, dass wir keine Wetten machen dürfen, die einzelne Spieler und Spielerinnen in diesem Maße bevorzugen. Und was ist denn das für ein Wetteinsatz, dass das Kind gewinnt, dass es mit mir alleine in eine Kinovorstellung geht? A, es ist viel zu teuer, und B, ist es halt eine etwas komische oder zu hinterfragende Belohnung. Und diese Szenarien mal durchzugehen, es ist immer super spannend, wie die Personen miteinander, also wie die reagieren, wenn man da mal verschiedene Szenarien durchgeht. Dann kommt immer so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das haben wir ganz oft im Verein. Es gibt viele Dinge, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind. Bestes Beispiel sind wir wieder bei sexistischen Sprüchen. Wenn man aber eben mal genauer reingeht und schaut, was habe ich da für eine Auswirkung auf die SpielerInnen beispielsweise oder auch eine Außenwirkung, dass das doch einen ganz schönen Einfluss im Verein hat.
Kannst du vielleicht an der Stelle einmal sagen, wie viele Vereine überhaupt Schutzkonzepte haben? Also gibt es da eine Prozentzahl, die man da nennen kann, oder irgendeine Erhebung, wo man da nähere, detaillierte Informationen bekommt?
Ich würde sagen, also in NRW sind wir relativ gut bei dem Thema auch aufgestellt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir hier zum Beispiel das Qualitätsbündnis hat. Wir haben mittlerweile relativ viele Ressourcen, dass eben Personen auf Teilzeit- oder Vollzeitstelle als Koordinierungsstellen eingestellt sind. Das bedeutet, dass wir da mittlerweile auch eine gewisse Anzahl von Schutzkonzepten oder dieser Maßnahmen von Schutzkonzepten überhaupt begleiten können. Das ist in anderen Bundesländern teilweise anders, weil es einfach eine Frage ist der Ressourcen. Eine Person kann nur eine bestimmte Anzahl von Vereinen begleiten. Es ist mehr geworden auf jeden Fall, aber die genaue Anzahl kann ich leider nicht sagen.
Okay. Hast du ein Bauchgefühl? Wir sind gut aufgestellt, aber du sprichst natürlich nur für NRW. Ne? NRW als Riesenbundesland, viele Vereine. Schätz mal eine Zahl. Ich will dich jetzt festnageln.
kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich in einer Sache nicht gut bin, dann im Schätzen. Und gerade sind noch einige Vereine einfach im Prozess. Wie gesagt, mittlerweile hat die Anzahl zugenommen. Und wie viele jetzt im Prozess sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jede Woche relativ viele E-Mails bekomme, dass Personen gesucht werden, die eben, sei es die Sensibilisierungsmaßnahmen oder Schutzkonzepte begleiten. Die Anzahl der E-Mails, die kann ich euch sagen, da ist jede Woche was dabei.
Okay, dann nehmen wir die Anzahl der E-Mails. Wie viel sind es denn? Nein, genau. Ach, Spaß beiseite, passt schon. Alles gut. Man muss ja auch sagen, wir schweifen so ein bisschen ab hier. Es freut uns ja, dass das Thema Anklang findet überhaupt. Ne? Also wir haben es selber gemerkt in der Vorbereitung, nicht nur auf diese Episode, sondern auf die andere Episode, die wir zu dem Thema schon gemacht haben. Es ist, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, am Anfang erstmal harter Tobak. Und man ließ sich da in Szenarien rein, und du hast gerade Risikoanalyse gesagt, nämlich diese Situation, ist das jetzt, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl dabei oder nicht? Wo man sich denkt, da habe ich so im ersten Moment noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also man beschäftigt sich auch mit sich selber und mit dem eigenen Verein. Und auch das ist eben irgendwie wichtig. Ne? Und allein diese Informationen zu bekommen, sich dafür zu sensibilisieren und überhaupt das Thema anzugehen, ist total wichtig. Schutzkonzept ist das eine, das existiert auf dem Papier. Denn du hast eben auch schon gesagt, die Umsetzung ist dann das, was länger dauert, was so ein bisschen harte Arbeit auch ist dann, ne? Die Kultur zu etablieren, dass jeder auch dann sensibel bleibt für. Und trotzdem, ne, wenn wir jetzt sagen, es ist ein super wichtiges Thema, du hast gesagt, du kannst jetzt dich nicht festnageln lassen auf einen Prozent der Vereine, das tun. Ich würde einfach mal so frech sein und behaupten, es machen nicht alle Vereine, auch weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Von daher wäre die Frage an dich als Playerin aus dem System, quasi aus dem Sportsystem, wie stehst du dazu, wenn wir jetzt sagen würden, es gibt eine gesetzliche Pflicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn das natürlich wieder bedeutet, dass wir Bürokratiehürden schaffen?
Ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich der richtige Schritt ist, weil wir in Deutschland so aufgestellt sind, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, dass Gesetze eine wichtige Grundlage sind, um einfach klarzumachen, welche welches Gewicht haben einzelne Themen. Und das Thema ist für mich persönlich so wichtig und eben auch dieses Schutzkonzept oder zumindest mal die Basics zu schaffen, ist so wichtig, dass es in meinen Augen auf jeden Fall ein Gesetz sein sollte und beispielsweise auch Förderung daran geknüpft sein sollte. Also Vereine, die sich rausregen und sagen, sie haben keine Zeit dafür, ein Schutzkonzept aufzubauen, die sollten für mich auch keine Ressourcen bekommen, um große andere Themen umzusetzen. Wie das dann am Ende in der Praxis aussieht, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Wie gesagt, so nur das Schutzkonzept alleine reicht eben nicht aus, aber es ist eine wichtige Grundlage, wenn du zumindest mal nur die Ansprechpersonen hast, die eine Grundsensibilisierung haben und das eben verpflichtend ist, dann hast du da eben schon mal was getan. Oder eben zu sagen, wir haben so gewisse Kriterien in den Vorstellungsgesprächen, in Anführungszeichen, mit den Ehrenamtlichen, dass da immer erwähnt wird, hey, wir haben übrigens, holen die Führungszeugnisse ein, wir haben einen Ehrenkodex, ihr kriegt eine Schulung für Kinder- und Jugendschutz. Manchmal reicht das schon aus, weil dann die potenziellen TäterInnen denken so, huh, das hier ist nicht mein Verein, die gucken mir auf das Thema. Wie doll man auf das Thema guckt, ist nochmal eine andere Sache, aber dieser erste Eindruck ist schon mal abschreckend genug und deswegen sind eben auch so Kleinigkeiten wichtig und die kann jeder Verein umsetzen und im Idealfall setze ich das natürlich viel, viel intensiver um, aber es ist ein erster wichtiger Schritt.
Ja, total. Also da kann ich ja auch nur dir beipflichten, weil, also auch wenn wir jetzt über den Gesetzeszwang quasi gesprochen haben oder über das Thema, aber das würde ja auch uns als Gesellschaft wieder zeigen, dass uns Kinderrechte, dass uns Kinderschutz auch wichtig ist einfach. Das wäre quasi nochmal ein Herausstechen dieses Themas und dementsprechend würden wir auch die Wertigkeit nochmal erhöhen. Und ich glaube, wenn du 10 Leute auf der Straße fragst, ob ihnen Kinderschutz wichtig ist, dann sagen die alle ja, aber diese Verbindlichkeit im Verein wird dann natürlich noch nicht in dieser, ja, ich sag mal, Eindeutigkeit umgesetzt dann manchmal oder zur Spitze getragen. Und deswegen gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast.
Das Problem ist ja auch, also Problem in Anführungszeichen, dass super viele Vereine einfach sehr, sehr familiär sind. Beispielsweise der Verein, wo ich gerade bin, da sind richtig viele Leute miteinander befreundet, verwandt und so weiter. Wenn man da eben, also wir haben ja ein Schutzkonzept, wie gesagt, aber wenn man da mal nachfragt, brauchen wir ein Schutzkonzept, dann würden die Leute erstmal sagen so, den vertraue ich so, das ist mein bester Freund, das ist mein Nachbar, das ist mein Sohn, für die würde ich die Hand ins Feuer legen. Und wir sehen aber leider immer wieder in Vereinen, dass das eben nicht so der Fall ist und das macht die Hürde, sich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, teilweise größer, weil es Misstrauen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ja immer damit einhergeht, dass ich das Gefühl habe, hey, hier könnte was passieren und das ist manchmal ein Gefühl, was Leute gar nicht vermitteln wollen und das macht es nicht unbedingt einfacher, sei es eben in Dorfvereinen oder in familiären Vereinen in der Stadt, wie es bei mir der Fall ist.
Ja, das bietet ja so ein bisschen das Einfallstor, wenn man sich gegenseitig so gut vertraut, dass dann eben auch Dinge nicht ans Licht kommen. Aber gut, ihr habt jetzt, beziehungsweise du hast ganz am Anfang auch über das sogenannte Qualitätsbündnis Sport gesprochen, was ihr bei euch in NRW habt. Vielleicht springen wir da nochmal kurz rein. Für die, die es nicht kennen, auch wenn es jetzt nur NRW-spezifisch vielleicht ist, aber sag uns einmal kurz, was ist das und was macht ihr da?
Genau, das Qualitätsbündnis ist, besteht aus 10 Kriterien. Das ist eben sowas wie, dass Kinder- und Jugendschutz in der Satzung verankert ist, dass es auf der Homepage veröffentlicht ist, dass es Ansprechpersonen gibt, dass Führungszeugnisse eingeholt werden. Und wenn Vereine eben ein Schutzkonzept haben und wenn Vereine eben diese 10 Kriterien erfüllen, können sie dem Qualitätsbündnis beitreten. Da hatten wir im Vorgespräch auch schon mal geguckt, wie viele Personen jetzt mittlerweile mit dabei sind. Ich habe leider nur die Gründungszahl gefunden. Das waren so um die 30 Vereine. Den aktuellen Stand kann ich leider auch hier nicht sagen. Genau, und die Vereine können dort eben beitreten und sich das Siegel geben und das soll nochmal eben nach außen repräsentieren, dass der Verein sich ganz aktiv mit dem Thema auseinandersetzt.
Ist es denn ausreichender als ein Gesetzestext oder lässt es auch noch, sag ich mal, viel Spielraum offen oder ist es vielleicht auch viel heiße Luft? Also gerade wenn ich so an das Thema Siegel denke, da denke ich so an Supermärkte, wir retten die Ozeane quasi, wenn wir diesen Fisch kaufen und nicht den anderen. Unsere Biotomate, die hat quasi, den Bauern die Möglichkeit zu geben, seine Familie besser zu ernähren als die andere Tomate und solche Sachen. Also das ist ja auch immer viel, ja, sag ich mal, viel Spielraum in der Aussage eines Zertifikats. Aber vielleicht ist das ja ein Top-Zertifikat, deswegen kannst du das mal einordnen.
Wir leben ja, also ich bin ja auch Trainerin und da lebt man ja immer nach dem Motto fördern und fordern. So ungefähr ist es, glaube ich, auch bei dem Thema. Also es ist cool, jeder Verein, der das macht und diese 10 Kriterien sind auf jeden Fall ein Mindeststandard in meinen Augen, die zukünftig jeder Verein erfüllen sollte. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, wenn man das hat. Trotzdem ist es in Anführungszeichen ein bisschen zu kritisieren oder nicht zu kritisieren, sondern zu sagen, das ist eben der Anfang und von da an muss man es weiterführen. Was das Qualitätsbündnis nur in Maßen eben abdecken kann, ist eben so eine Qualitätskontrolle, dass man da wirklich tief reingeht und sagt, erfüllt der Verein das wirklich und macht er das auch nach der Aufnahme und wie ist denn die Qualität in den eigenen Trainings? Wie sieht denn so ein Vorstellungsgespräch aus? Erzählen können die Vereine mir immer viel, wie das in der Praxis aussieht. Das können wir leider aufgrund der Ressourcen nicht abdecken. Deswegen, wie gesagt, ist es ein guter Start, wenn die Vereine sich die Mühe machen, diese 10 Kriterien zu erfüllen und gerade eben auch diese formalen Sachen durchzugehen, wie Satzesänderungen etc., ist das ein super Signal und ein super Zeichen. Und dann liegt es eben an den Vereinen, das mit Leben zu füllen und da auch wieder die Mitglieder eigentlich zu ermutigen, dass sie das auch immer wieder in ihrem Verein einfordern und zu sagen, hey, ihr habt euch dem irgendwie verschrieben, ihr seid Mitglied des Qualitätsbündnisses, jetzt lebt das. Das ist immer, das kann von einzelnen Personen in Führungspositionen ausgehen, das kann aber eben auch von den Mitgliedern ausgehen und das funktioniert eben nur in dieser Kombination. Einmal das Rechtliche, zu sagen, es ist verpflichtend, dann eben das, die Führungsriege im Verein, das eben mit vorantreibt und das Ganze lebt und dass die Mitglieder eben auch aktiv fordern.
Und ich glaube, was dann noch on top kommt, ist dann auch, dass du ja mit so einem Qualitätssiegel auch wieder nach außen treten kannst. Ne? Also wir haben über Markenbildung ja auch schon an verschiedenen Stellen des Podcasts gesprochen. Du hast wieder was du nach außen positionieren kannst und sagen kannst, hier in meinem Verein könnt ihr mit gutem Gewissen eure Kinder auch abgeben, weil wir eben gewisse Maßnahmen auch unternehmen, damit Formen von Gewalt bei uns nicht irgendwie unentdeckt bleiben, beziehungsweise auch möglicherweise gar nicht erst vorkommen im besten Falle. Und auch das ist halt für die Eltern wieder gut, damit sie mit einem guten Gewissen auch eintreten und vielleicht der Verein auch empfohlen werden kann.
Genau, und das ist eine Angst, die wir ganz oft von Vereinen hören, dass sie sagen, wir beschäftigen uns nicht mit dem Thema, weil dann denken die Leute ja, wir haben damit ein Problem oder bei uns treten Fälle auf. Und wir sagen immer, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ihr damit aktiv nach außen tretet und sagt, ihr habt ein gutes Schutzkonzept und ihr beschäftigt euch mit dem Thema, dann ist das eben ein Qualitätsmerkmal, dass ich mit gutem Gewissens meine Kinder und Jugendlichen eben dort abgeben kann, beziehungsweise auch für mich als Trainerin, dass ich weiß, hey, hier gibt es ein Schutzkonzept, ich weiß irgendwo, dass ich auch hier meine Rechte habe und dass ich eben geschützt bin, weil wenig Unsicherheit herrscht. Das bedeutet, es ist eigentlich für alle Personen nur vom Vorteil und genau das Gegenteil von dem Glaubenssatz, den einige VereinsvertreterInnen im Kopf haben.
Ante, jetzt hast du ja ganz, ganz viel, so wie ich auch, gehört zum Thema Schutzkonzepte erstellen. Würdest du dir jetzt, also ich sag mal, du hast ja schon mehr Background als die meisten anderen Personen, aber würdest du dir jetzt nach diesem Gespräch denn zutrauen, so ohne fachliche Beratung, ohne Referent, ohne Verband, so ein Schutzkonzept selber zu entwickeln in deinem Verein? Oder würdest du sagen, ich fühle mich etwas überfordert mit der Gesamtsituation?
Also ich habe ja Lisas Handynummer und E-Mail-Adresse.
Verlinken wir in den Shownotes, ne?
Ja. dann hat Lisa ein paar E-Mails mehr auf jeden Fall. nein, auf keinen Fall. Also, oder natürlich bin ich da gerne bei der Konzeption und bei der Erarbeitung mit dabei, weil es auch ein super wichtiges Thema ist. Aber ich sehe mich da nicht als Expertin und vor allen Dingen bei dem Thema ist das sehr gefährlich, mit Halbwissen an den Start zu gehen. Aber ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass man weiß, an welche Stellen man sich wenden kann und wo man eben auch Informationen bekommt. Es geht ja auch nicht im Verein darum, dass du jemanden hast, der sich dann konkret einer Situation, einem Vorfall oder wie auch immer widmet, sondern dass diese Person auch entsprechende Wege einleiten kann und sich auch selber weiterhin informieren kann. Ich bin da immer gerne mit dabei, aber stelle mich da nicht als Expertin hin.
Nein, so war das ja auch nicht gemeint. Also es war ja wirklich, wir wollten jetzt mal noch eine Betrachtung haben vom, erfahrenen, aber nicht Experten, so nennen wir es mal so rum, oder der erfahrenen Person. Aber jetzt trotzdem nochmal zurück. Also wir angenommen, wir haben jetzt als Verein das Problem identifiziert oder eine Einzelperson, die jetzt diese Folge hört, hat das Problem identifiziert. Wenn du jetzt so an deine Funktion im Verein denkst, wie würdest du denn jetzt am besten das Thema angehen? Also damit starten, würdest du dir Mitstreiter holen, würdest du es erstmal proaktiv versuchen, an den Verband ranzugehen? Was wären so die Schritte, die du persönlich geben würdest?
Ein Mix aus dem, was du eigentlich gesagt hast. Also ich finde es total wichtig, da entsprechende Leute mit ins Boot zu holen, von denen ich glaube, dass die mir weiterhelfen können. Also sei es halt auch eben entweder auf Vorstandsebene oder eine Ansprechperson dann aus der entsprechenden Abteilung, sei es aus der Jugend, sei es aus der Seniorenabteilung. Und dann aber auch den Weg über die Anlaufstellen, also über den Verband zu gehen, über die Meldestelle, dass da eben auch das nicht personenabhängig geklärt oder geregelt ist, sondern dass da diejenigen, die das Expertenwissen haben, mit einbezogen werden.
Klingt auf jeden Fall gut soweit. Das heißt, Lisa, du freust dich über noch mehr E-Mails in deinem Postfach, natürlich nur Vereine aus NRW, ansonsten geht das nicht. Wir hatten in der letzten Episode ja auch schon gesagt, wendet euch gerne bei dem Thema an eure örtliche Sportjugend oder auch an die deutsche Sportjugend, die können euch bestimmt weiterhelfen, beziehungsweise auch in den Landessportbund, wenn es dort jemanden gibt, der sich für das Thema zuständig fühlt.
Das hofft man ja. Das hofft man ja, dass sich da jemand zuständig fühlt. Das wäre erschreckend, wenn nicht.
Im Regelfall ist das so, ja.
Oh, Lisa, nichts so. Okay, da müssen wir jetzt mal einhaken, Lisa. Warum ist das so ein leicht geschwenkter Kopf, der nicht auf volle Zustimmung trifft?
Es ist leider ist es ganz oft im Sport noch so, dass das Thema nicht die Ressourcen hat, die es einfach benötigt. Dass es, sei es in Dachverbänden, in Fachverbänden, sportartenspezifisch oder eben in Landessportbünden, Sportjugenden, dass es zu selten noch Personen gibt, die das Thema Vollzeit machen können und sich um nichts anderes kümmern, sondern es ist ganz oft eben ein Thema, was mitgedacht wird. Also dann habe ich im Extremfall, kenne ich jetzt Sportverbände, da macht eine Person alle Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Das bedeutet, die Person macht von Kinder- und Jugendschutz über Umwelt, über soziale Projekte, macht die halt wirklich alles. Und am besten ist sie nur 20 Stunden angestellt. Das ist halt, es klingt witzig und ich munzel dabei auch ein bisschen, dass ich sage, aber es ist halt leider Realität. Und das ist das größte Problem im organisierten Sport tatsächlich, dass das Thema so verdammt wichtig ist, dass das Thema auch, wie wir gesagt haben, es ist auch komplex, also dass man wirklich es im vollen Umfang erarbeitet und gleichzeitig erwarten wir, dass es eine Person irgendwo nebenbei macht. Und so ist es ja auch im Verein. Auch im Verein machen die Ehrenamtlichen es nebenbei, während sie noch irgendwie drei Kindergruppen trainieren und Beisitzerin sind und das Budget machen und. Und das ist, wie gesagt, im organisierten Sport, sowohl als auf Verbands- als auch Vereinsebene in meinen Augen das größte Problem. Zu wenig Ressourcen und deswegen habe ich gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil da definitiv noch Luft nach oben ist.
Ja, das ist ja auch sehr gut. Aber vielleicht, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass die Verbände auch noch Ausbaupotenzial haben, gehen wir mal wieder zurück auf unsere kleine Vereinsebene, weil da können wir ja am meisten was bewirken an der Stelle. Und jetzt sind wir soweit, wir haben jetzt heute auch schon viel gehört, jetzt haben wir ein Schutzkonzept entwickelt, dank der Hilfe von Lisa oder einer anderen Person, die berät oder, sag ich mal, anderen Support, den wir bekommen. Und jetzt steht es auf Papier. So, Papier ist, wie wir wissen, da, aber erstmal bewirkt Papier ja noch gar nichts. So, jetzt muss es also noch praktisch umgesetzt werden. Da haben wir natürlich heute auch schon so ein paar Ansätze gehört, was man da so machen kann. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass wir jetzt natürlich bei gewissen Maßnahmen auch Geld benötigen, weil das ist ja immer so dieser andere Knackpunkt. Neben Zeit haben wir auch immer kein Geld. Also ist schon eine schwierige Situation in diesem Verein. Ja, und hier kommt jetzt eigentlich das Thema, was wir am Anfang ja schon angesprochen haben, ins Spiel, nämlich Fairplay und Aqualytics. Und ja, Antje, vielleicht, weil du ja heute noch nicht ganz so viel gesagt hast, aber jetzt natürlich die absolute Expertin bist, wenn es ums Thema Fördern geht. Ihr habt jetzt zusammen einen eigenen Fördertopf jetzt zusammen aufgestellt. Die DFL-Stiftung unterstützt euch da. Und dieses Thema ist ja noch so ein bisschen in der Pilotphase, weil ihr es ja auch noch ein bisschen antesten wollt. Jetzt vielleicht erstmal die Frage, damit die Zuhörer wissen, weil wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen up to date, aber die wollen es ja auch alle noch genauer wissen. Wie unterstützt ihr denn eigentlich? Und was hat das denn jetzt eigentlich alles mit Crowdfunding zu tun, dieses Safe Spot und Schutzkonzeptentwicklung und so weiter?
Ja, also wie du es schon formuliert hast, das ist eine Initiative, die wir Mein Verein aber sicher genannt haben. Ein Dreiecksgespann zwischen der DFL-Stiftung, die als Förderpartner ins Spiel gekommen ist, Aqualytics, der Verein, der da mit sehr viel Expertise und inhaltlichem Know-how dazu beiträgt und Fairplate, das Unternehmen dann im Endeffekt auch mit den Projekten, mit den Vereinen, mit den Menschen, die dahinter, die das managen, im Kontakt ist und da zum einen ins Coaching einsteigen und bei der Finanzierung des Bedarfs und des Projekts unterstützen.
Okay, und wenn wir jetzt über Maßnahmen sprechen, die sich aus dem Schutzkonzept ergeben, was könnte das zum Beispiel sein?
Ja, also wir haben mit der Förderung bisher 4 Projekte finanziert bekommen. Also die haben sich selber sehr erfolgreich finanziert. Und bei dem einen Projekt, das ist vom FSV Denneritz, die haben tatsächlich damit eine Stelle vordergründig geschaffen, eine Ansprechperson auf 520-Euro Basis bei ihnen im Verein. Das heißt, da geht es natürlich um die Finanzierung der Ressource und entsprechende Anschlussprojekte, die sich aus der Stelle und aus der Power, die dahinter steckt, ergeben. Beispielsweise beim TSB Flensburg und beim Ebenbürer, bei der Ebenbürer Bührener Sportvereinigung. So, da ging es vor allen Dingen darum, dass sie ihr Schutzkonzept, was sie auch an dem Punkt, an dem wir mit den Vereinen in Kontakt gekommen sind, sichtbar machen wollen durch entsprechende Kommunikationsmaterialien bei Veranstaltungen, aber auch wie jetzt beim TSB Flensburg beispielsweise, wo das ganze Thema sehr prominent auf der Homepage dargestellt werden sollte, was auch schon so gut wie steht und auch einsehbar ist und entsprechende ja, finanzielle Mittel jeweils benötigt wurden.
Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass natürlich so eine 520-Euro-Stelle etwas mehr Geld kostet, als Kommunikationsmaterialien zu erstellen. Vielleicht kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, über welche Summen wir da einmal sprechen und zum anderen auch, was denn jetzt diese Förderung eigentlich bedeutet. Also über wie viel Geld reden wir denn da eigentlich, die dann nochmal quasi on top kommt?
Ja, also bei der Stelle beispielsweise, das war dann auch noch in Kombination mit einem Fördertopf von dem Unternehmen Clubtalent, die sich auch dem Thema Hauptamt im Sport widmen. Da ist die Zielsumme natürlich ein bisschen höher ausgefallen. Es war ein Projekt in Höhe von 20.000 Euro, um eben diese Stelle zu finanzieren. Im Vergleich auch mit weiteren Projekten, die wir im Sport haben, auch tendenziell ein etwas höheres Projekt oder größeres Projekt, was die Zielsumme angeht. Und die anderen Projekte waren im kleineren Bereich, da waren die Zielsummen plus minus 2.000 Euro. Und die Förderung, um auf deine zweite Frage zu kommen, die ja von der DFL kommt, die hat das ist ein Fördertopf in Höhe von 10.000 Euro gewesen. Und dieser Fördertopf hat zum einen eine Startfinanzierung, bringt er mit sich. Das bedeutet, jedes Projekt, was zu dem Thema Kinder- und Jugendschutz bei uns an den Start geht, bekommt eine Startfinanzierung in Höhe von 500 Euro. Und eine weitere Förderung aus dem Topf, die sich pro Unterstützung, die auf das Projekt eingeht, nochmal bemisst. Das sind dann 20 Euro. Das heißt, wenn ihr eines der Projekte unterstützen würdet, würden nochmal 20 Euro aus dem Fördertopf auslösen. Und das ist natürlich ein sehr großer Hebel und ein sehr großer Katapult für die Projekte, um erstmal schneller ihre Zielsumme zu erreichen und um auch den UnterstützerInnen einen Anreiz zu geben nochmal.
So, ist das die Art, auf das Thema gut aufmerksam zu machen oder ist es eine Kombination vielleicht mit einem anderen Thema? Was sind so eure Ideen für die Zukunft, wie ihr auf das Thema Safe Sport und auch Schutzkonzepte und Umsetzung dieser Konzepte aufmerksam machen könnt und wollt?
Also was wir vor allen Dingen auch dann in der Kommunikation und im Austausch mit den Projekten erfahren haben, und das finde ich total spannend, ist, dass eben durch dieses Crowdfunding-Projekt und das, wir sehen das ja auch immer als eine kleine Marketingkampagne für den Verein und auch vor allen Dingen für das Thema, dass dadurch ganz, ganz viel innerhalb der Vereine sich bewegt hat. Dass auf einmal, ich habe es von einem Verein mitbekommen, wo der Vorstand auf einmal sehr aktiv geworden ist und sich sehr für das Thema eingesetzt hat. Bei einem anderen Verein haben sich ganz viele Veranstaltungen und auch Schulungen daraus ergeben. Und eigentlich ist dieses, oder nicht nur eigentlich, sondern über diese Crowdfunding-Projekte hast du überhaupt auch erstmal eine Bühne und eine Plattform, über die du ganz transparent kommunizierst. Wofür stehen wir im Verein? Was passiert mit dem Geld? Also wo fließt das Geld wirklich hin? Und es ist natürlich auch ein Tool für Demokratie, weil jeder sich daran beteiligen kann. Jeder kann mit einer Stimme und dann aber auch mit einer finanziellen Unterstützung für dieses Projekt voten oder auch ein klares Ja abgeben. Und da war vor allen Dingen jetzt auch im Nachgang mit den Projekten sehr spannend zu sehen, was sich daraus in den Vereinen ergeben hat. Aber natürlich, du hast auch die Pilotphase angesprochen. Wir hatten 10.000 Euro im Topf. Wir haben jetzt 4 Projekte damit umgesetzt. Es sind noch knapp 5.000 Euro im Topf. Und eigentlich war auch oder ist auch immer noch das Ziel, mal mit diesen 10.000 Euro 10 Projekte über die Ziellinie zu bringen. Und da merkt man auch, dass es da auch nochmal weitreichendere Strukturen und Maßnahmen bedarf, um Projekte auch entsprechend oder Vereine anzusprechen. Und da sind wir eben bei den Punkten, das hatte Lisa ja auch schon sehr ausführlich dargestellt. Das ist einfach ein anderes Thema aktuell noch als, wie gesagt, wir fahren am Ende der Saison auf Mannschaftsfahrt oder müssen uns ein Trainingslager finanzieren, was dann auch vielleicht nur eine kleine Personengruppe im Verein anspricht.
Und damit hast du quasi ja schon direkt den Förderaufruf gestartet. Ihr habt anscheinend noch Zeit in der Pilotphase, noch ein bisschen Geld und sucht noch Vereine. Also wenn hier jemand gerade zuhört, der Lust hat, meldet euch gerne bei den beiden Mädels hier.
Das auf jeden Fall. Und sorry, Lisa, weil du auch schon die Hand gehoben hast. Natürlich auch an, in dem Fall kommt, wie gesagt, das Geld von der DFL-Stiftung, aber unser Ziel ist es natürlich auch, diese Förderung weiter aufrechtzuerhalten und am Leben zu halten und sind da auch stetig auf der Suche nach Förderpartnern, die sich dem Thema widmen möchten und sich dafür auch ganz klar einsetzen. Und entsprechende Gelder aus dem Spenden- oder Sponsoring-Budget oder aus welchen Unternehmenstöpfen auch immer nutzen möchten, um das sinnvoll und vor allen Dingen mit einer ganz konkreten Wirkung an die Basis zu bringen.
Genau, ich kann da einfach nur noch ergänzen, denkt auch groß bei dem Thema. Also sowas wie das Beispiel, was eben Anschatz hätte von Denneritz. Das war so, als wir angefangen haben, diesen Fördertopf zu konzipieren, das war meine Wunschvorstellung, dass Vereine sagen, hey, wir machen da ein richtig großes Projekt draus und schaffen dafür eine Stelle, die wiederum richtig Ressourcen hat, um Sachen umzusetzen. Und das finde ich super cool und allein dafür hat sich persönlich das für mich schon gelohnt. Und auch die kleinen Projekte sind cool, aber das ist halt wieder nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, in Anführungszeichen. Also es ist ein wichtiger Schritt, aber wieder nur ein Schritt von ganz vielen. Und deswegen würde ich da gerne die von einer ermutigen, einfach sich auch gerne auch gemeinsam mit uns oder auch mit Fairplayed, sich so ein langfristiges Konzept zu überlegen, zu sagen, wir machen ein richtig großes Förderprojekt raus, gerne eben auch in einem 20.000er Bereich und setzen da richtig was um. Sei es eben hauptamtliche Stelle oder halt ein Minijob, sei es eben, wie kann ich Kinder und Jugendliche mit einbinden, sei es irgendein Fest, sei es Kommunikationsmaßnahmen, dass man das Crowdfunding-Projekt nutzen kann, um zu sagen, hey, wir planen da wirklich jetzt mal 1-2 Jahre durch und Maßnahmen dafür durch und nicht so ein Schritt nach dem anderen soll man natürlich gehen, aber jetzt nicht nur Geld zu sammeln für so einen kleinen ersten Schritt, sondern direkt zu sagen, hey, wir machen da eine umfangreiche Strategie und legen da jetzt richtig los.
Vielleicht nochmal als Nachfrage, also normalerweise, wenn es da Fördertöpfe gibt, dann sind ja die Vereine immer ganz, ganz schnell dabei. Jetzt ist es ja, euer Projekt läuft jetzt halt noch nicht so lange, aber es läuft halt auch schon ein bisschen. Jetzt ist die Frage, das klingt ja für mich so, als hätte man nicht das Problem, das Geld loszuwerden, nicht falsch verstehen, aber es ist ja offensichtlich zumindest nicht so bekannt, wie vielleicht andere Förderungen, die es gibt. Liegt das jetzt an fehlender Kommunikation innerhalb zum Beispiel der Verbände? Liegt es daran, dass das Thema nicht vielleicht attraktiv genug oder auch in der Gesellschaft halt einfach nicht präsent ist, das, was wir heute auch gehört haben? Oder sind es vielleicht nochmal andere Themen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben? Oder ist es einfach der Mix aus allem und wir müssen mal komplett darüber nachdenken, wie wir dieses Thema angehen und ansprechen wollen?
Ich glaube, es sind verschiedene Themen. Die Kommunikation ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Und uns war auch wichtig, als wir den Fördertopf begonnen haben, dass wir alle Landessportbünde und alle Sportjugenden mit ins Boot nehmen wollten und hatten auch alle eine Infobroschüre geschickt, wo wir den Fördertopf nochmal erklärt haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema Ressourcen, dass, glaube ich, die Verbände zum Teil gar keine Zeit hatten, sich damit auch intensiv auseinanderzusetzen und das eben mit in ihr Programm mit aufzunehmen. Und da hätten wir vielleicht auch einfach nochmal beharrlicher sein können und das nochmal ein bisschen intensivieren, weil ich glaube, das ist nochmal ein super großer Hebel, weil es ist eine Sache, wenn wir das als Equaletics oder als Fair Play machen, aber nochmal eine ganz andere Sache, wenn es eben auch von den ganzen Fachberatungen, von den Landessportbünden oder von den Referenten und Referentinnen mitgenommen wird. Da hätte man, oder das können wir für uns nochmal mitnehmen. Also wir haben es auf jeden Fall versucht, das ist uns auch nochmal wichtig zu betonen, aber wir hatten einfach zu der Zeit auch nicht die Ressourcen, um so oft nachzuhaken, bis eben auch bei den Verbänden die Ressourcen da waren. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt und gesellschaftlich auch ein Thema. Also so, dass wir neue Trikots brauchen, das ist irgendwie relativ schnell erklärt, aber dass wir mit unseren Organisationen Fairplayed und Equaletics, wir können nur eine Teilarbeit leisten zur Sensibilisierung. Und deswegen ist unsere Zielgruppe für die Pilotphase, waren ja auch vor allem Vereine, die schon ein Schutzkonzept haben, die eine Grundsensibilisierung und ein Interesse an dem Thema haben, um das weiter voranzubringen. Und dann hast du schon eine kleine Gruppe von Vereinen, die Schutzkonzepte haben. Dann hast du noch eine kleinere Gruppe, die das weiterführen wollen. Und dann brauchst du noch die Gruppe, die Zeit und Muße hat, ein Crowdfunding umzusetzen. Und dann bist du halt beim relativ kleinen Bereich im Moment, was für die Pilotphase in Ordnung ist. Was für uns aber auf jeden Fall nochmal interessant zu sehen war, dass Geld ein Hebel ist, aber nicht der einzige Hebel bei dem Thema. Es ist meistens immer Zeit.
Das ist ja für euch dann auf jeden Fall auch schon mal ein schönes Learning, dass es nicht immer nur am Geld scheitert, sondern am Ende, wie soll es auch anders sein, an der Person, die sich aus dem Verein drum kümmert. Vielleicht so als kleine Zusammenfassung von euch beiden. Was soll der, die Hörerin heute mitnehmen? So eins, zwei Dinge, was wäre euch wichtig? Und Antje darf gerne starten.
Also erstmal Lisas E-Mail-Adresse. Die hatten wir ja schon hier angebracht. Wendet euch da vertrauensvoll an Lisa, wenn ihr weitere Infos benötigt. Spaß beiseite. Also ich, das hätte ich auch sonst noch ergänzt, auch wenn wir hier nur von, in Anführungsstrichen, nur von 4 erfolgreichen Projekten über die Förderung sprechen. Das sind trotzdem 4 absolute Vorzeigevereine und Projekte, die da super motiviert und engagiert das Thema angegangen sind und von denen man auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen kann. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, sich die Seite mal anzuschauen. Sie wird bestimmt auch in den Shownotes verlinkt werden. kleiner Hint an Martin. Da sind auch weitere Informationsmaterialien drauf und einfach immer gerne in den Austausch und in den Kontakt mit uns kommen. Auch meine E-Mail stelle ich dann gerne zur Verfügung, dass wir da auch einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen, was ist denn gerade die aktuelle Situation im Verein und an welchem Punkt ist der Verein? Sind Sie schon soweit, da an ein Schutzkonzept zu denken oder sind Sie noch einen Schritt vorher, sich zu überlegen, wer kann sich dafür verantwortlich fühlen im Verein? Das sind super wichtige Kriterien, weil am Ende, wenn wir jetzt über das Thema Finanzierung und Crowdfunding sprechen, da sind wir eigentlich schon an einem Punkt, wo Grundlagen für gelegt sein sollten. Und da kommen wir gerne ins Spiel und arbeiten das super gerne aus. Aber jeder ist dann natürlich an einem anderen Punkt und das ist total wichtig, da auch ein Augenmerk drauf zu legen und das Step by Step, wie Lisa es ja auch gesagt hat, zu planen.
Genau, für mich ist es, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, und damit schließt sich bei mir quasi der Kreis, dass das Thema eben nicht so negativ und tabuisiert sein sollte, wie es momentan ist, sondern dass man sich darauf konzentriert, was ist das Coole an dem Thema, warum erhöht es auch die Qualität des Vereins, warum ist es auch kein Thema, was immer gesondert gesehen werden muss, sondern einfach ein Thema ist, was mich in ganz, ganz vielen Bereichen eben interessiert als Verein. Wie gesagt, sei es darum, wenn ich neue Ehrenamtliche für mit meinem Verein gewinne, sei es, dass es um die Qualität der TrainerInnen geht, darum Mitglieder zu gewinnen und zu binden, dass ich mich darauf auch konzentriere. Dann keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Der größte Fehler in dem Bereich, den man machen kann, ist, sich nicht zu engagieren. Und dafür gibt es eben Experten und Expertinnen, die euch eben durch den Prozess begleiten, und was euch aber keiner abnehmen kann, ist eben den ersten Schritt zu machen und das Thema bei euch im Verein voranzutreiben. Deswegen hier ruhig der Appell, sucht euch Verbündete, hatten wir eben schon drüber gesprochen, wendet euch an irgendeine Fachorganisation und dann los, ab dafür. Das ist das Wichtigste und Beste, was ihr machen könnt. Und das Dritte eben, wie gesagt, seht das Thema nicht so klein und seht es nicht als lästige Pflicht, die man einfach abhakt, sondern es ist ein lebenslanges Thema. Und dass ihr euch da eine Strategie überlegt und dann Schritt für Schritt geht, aber auch schon ein bisschen langfristiger denkt, wie kann ich das Thema mit Leben füllen?
Einfach mal machen ist das Stichwort, ne?
Korrekt.
Einfach mal machen. Das ist auch immer unser Motto bei Fairplay. Und wenn ich noch eine Ergänzung zu Lisas ersten Punkt machen darf, weil ich es super treffend finde. Ich hatte auf der Homepage vom TSB Flensburg auch unter anderem eine Frage gesehen, so die typische Frage, die man sich ja auch stellt, hey, warum macht ihr was zum Thema Kinder- und Jugendschutz? Habt ihr da irgendwie Probleme im Verein? Und die hatten als Beispiel gesagt, naja, man hat ja auch zu Hause Rauchmelder hängen, ohne dass es da jetzt schon mal gebrannt hat. Und irgendwie finde ich den Ansatz und die Denke dahinter total treffend. Und wie gesagt, die vier Vereine, die wir coachen durften, die hatten auch kein Problem damit und haben sich da super drum gekümmert.
Also alle, die heute zugehört haben, glaube ich, haben jetzt das Thema verstanden. Glaube ich, da wird keiner mehr fragen, warum man Rauchmelder braucht. Ich glaube, dass wem das heute nicht klar geworden ist, dann tut es mir auch leid. Wie gesagt, hört gerne nochmal, fangt nochmal von vorne an, hört nochmal erneut rein. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Zeit heute, für die vielen Einblicke. Ich habe einiges mitgenommen, Pascal denke ich auch. Er nickt. Ja, genau. Also er hat auch was mitgenommen. Und ja, wir wurden ja schon gesagt, ja, es gibt sogar ganz, ganz viele Links geben. Ihr habt euch beide ja schon im Podcast verpflichtet, dementsprechend muss ich das gar nicht sagen. Also wir werden alles wesentliche Fairplay-Seite, Crowdfunding, Safe Sport, werden wir alles verlinken. Dann könnt ihr euch einmal da durchscrollen und natürlich sind die entsprechenden Kontakte dann auch da enthalten, falls sie nicht bei uns in den Shownotes auftauchen sollten. Aber ich habe jetzt schon die Bestellung bekommen, dass das auf jeden Fall sein wird. Also schreibt ruhig fleißig E-Mails, die beiden freuen sich über Post. Ja, damit bleibe ich, sage ich einfach nur vielen lieben Dank für eure Zeit, auch für die Person, die aus dem Urlaub sich sogar hier die Zeit genommen hat an der Stelle, die liebe Lisa. Nochmal vielen lieben Dank dafür extra und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr fandet, es war gut investierte Zeit und wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt einige Zuhörer neu bekehren konnten zu dem Thema und vielleicht kommt ja der eine oder andere auf euch zu und sagt, jetzt wollen wir ein Projekt umsetzen. Wir bleiben gespannt.
Und an der Stelle möchten wir natürlich auch dir ganz herzlich danken, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, unseren Worten hier zuzuhören und dich dem Thema Safe Sport zu widmen. Wir hoffen natürlich, dass du heute wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn das so ist, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diese Episode auch in deinem Bekanntenkreis teilst, beziehungsweise mit Menschen, die sich auch um das Thema kümmern wollen. Denn du willst ja schließlich, und das haben wir auch gehört, nicht alleine mit dem Thema dastehen, sondern brauchst MitstreiterInnen, die mit dir zusammen an der Sache kämpfen, beziehungsweise die auch dazu lernen, um das Thema eben breiter unterzubringen. Auf jeden Fall schon mal ein dickes Dankeschön für deine Unterstützung für unseren Podcast. Und falls du noch Themenwünsche oder Anmerkungen an uns loswerden möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de. Uns ist das Feedback von dir extrem wichtig, damit wir besser werden können. Und unseren nächsten Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Dann geht es nämlich um natürlich ein neues Thema. Und zwar wirst du alles erfahren, was du wissen musst, wenn du darüber nachdenkst, eine Spielgemeinschaft zu gründen bzw. aufzumachen. Ja, und bis dahin wünschen wir dir noch eine schöne Zeit. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.